Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Und wir bleiben thematisch in den Vereinigten Staaten. Präsident Donald Trump hat eine neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Auf 31 Seiten wird dort umrissen, welche Ziele die US-Regierung für das Fortbestehen und die Sicherheit in den Fokus nimmt. Einige Passagen haben dabei vor allem in Berlin und Brüssel für Entsetzen gesorgt, etwa bei den Themen Meinungsfreiheit oder Migration. Über die Strategie und Auswirkungen auf Europa spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und USA-Fachmann Colin McMahon. Colin, ich grüße dich.
Hallo Marcel.
Colin, zunächst mal, die nationale Sicherheitsstrategie ist so etwas wie die außenpolitische Doktrin des US-Präsidenten. War damit zu rechnen, dass Trump hier eine Neuauflage schafft?
Naja, das ist die erste Neuauflage seit 2022, seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Da hat die Biden-Regierung noch ihr Papier rausgebracht mit Konzentration stark auf Russland und Ukraine natürlich, aber auch auf so Sachen wie Gerechtigkeit und Klima und solche Sachen. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich eine Kehrtwende in diese Richtung. All diese Woke-Agenda wird thematisiert, dass es abgeschafft werden soll und ein ganz starker Fokus Richtung China und Europa eingeläutet und erstaunlicherweise fast überhaupt kein Wort zu Russland und Ukraine.
Gleichzeitig mit der neuen Strategie wurde auch ein Vorwort des Präsidenten veröffentlicht. Darin richtet er sich an das US-amerikanische Volk und erläutert die aktuelle Weltlage. Was bringt Trump denn da zur Sprache? Was bewegt ihn?
Er lobt sich natürlich selber, wie man das von ihm kennt. Er lobt seine Errungenschaften. Die sind ja auch außenpolitisch nicht von der Hand zu weisen. Er hat 7 Friedensverträge verhandelt im letzten halben Jahr und setzt ganz stark einen Fokus auf natürlich Make America Great Again und America First. Die Prioritäten weg von internationalen Organisationen, globalistischen Agenden wieder auf Amerika zu richten. Und was sehr interessant ist, ist es im Prinzip ist ja ein ganzheitlicher Ansatz, der auch mit Business zu tun hat. Viel mit Kulturkampf und Meinungsfreiheit. Zum Beispiel die Migration wird da drin auch als Waffe begriffen und als Bedrohung für die westlichen Länder. Und der Grenzschutz zum Beispiel ganz stark thematisiert in einer Weise, wie das in Deutschland ja doch relativ ungewöhnlich ist.
Ja, in dem Strategiepapier heißt es auch, die Ära der Masseneinwanderung sei vorbei. Das heißt, Migration spielt für die USA bei dem Thema Sicherheit also auch eine entscheidende Rolle?
Ja, das hat er ja schon öfters thematisiert, dass er die Biden-Politik an der mexikanischen Grenze als Invasion begriff und hat auch seine Eilmaßnahmen per Dekret damit begründet, dass es eine Invasion gewesen sei. Also diese Definition ist nicht neu, aber in Europa stößt es ja doch einigermaßen auf Kopfschütteln. Aber das wird beim Kontrafunk-Publikum wahrscheinlich auf offene Ohren fallen, wenn man diese ausländische Massenmigration als Sicherheitsbedrohung für unsere Länder wahrnimmt.
Ja, in Brüssel und Berlin, da konnte man eine gewisse Empörung nach der Veröffentlichung wahrnehmen. Was wird denn in dem Papier über Deutschland oder die EU als Ganzes gesagt?
Ja, das ist wirklich lesenswert. Die Junge Freiheit hat das ganze Papier übersetzt auf Deutsch. Es ist auch, glaube ich, ohne Bezahlschranke aufzurufen. Es wird gewarnt vor dem Untergang der westlichen Zivilisation aufgrund dem Einfluss von internationalen Organisationen, transnationalen Gremien und Migrationspolitik. Auch die Zensur der Opposition wird darin thematisiert. Der Einbruch der Geburtenraten zum Beispiel und der Verlust der nationalen Identität. Ja. Und die Amerikaner warnen, das Weiße Haus warnt davor, dass der Kontinent, Zitat, in 20 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen sein wird und zweifelt daran, dass Europa noch vor diesem Hintergrund ein verlässlicher Partner sein kann. Das sind Warnungen, die viele von uns wahrscheinlich auch nachvollziehen können. Und die Amerikaner werden jetzt so dargestellt in Brüssel und Berlin, als wenn sie Europa angreifen würden. Dabei betonen sie immer wieder in dem Papier, dass sie Europa, Zitat, ihr zivilisatorisches Selbstbewusstsein zurückgeben wollen und Europa eigentlich quasi helfen wollen, wieder auf die Beine zu kommen mit sehr konkreten Maßnahmen. Dass die Mehrheit der Europäer das unterstützen würde, aber durch die Eliten sozusagen, durch die Zensur daran gehindert wird, ihren demokratischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Das sehen die Vereinigten Staaten als Sicherheitsbedrohung für die NATO, für das westliche Bündnis und haben sich jetzt auf die Fahnen geschrieben, dagegen zu halten, auch mit Unterstützung für die Opposition in Europa. Und das ist ja das, was, glaube ich, viele in den etablierten Mainstream-Parteien so auf die Palme gebracht hat.
Aber das ist ja schon interessant, weil ursprünglich hatte man ja noch im Kopf, dass sich Donald Trump und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ganz gut verstanden hatten. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es mir eine Handreichung der USA, wie man es besser machen könnte und nicht nur ein erhobener Zeigefinger?
Ja, ich glaube, die Amerikaner fühlen sich tatsächlich, oder die Trump-Administration, muss man sagen, die Trump-Regierung fühlt sich tatsächlich ein bisschen verarscht von Europa. Also wir haben ja gesehen, dass zu der Münchner Sicherheitskonferenz J.D. Vance rüberkam und eigentlich die Friedensverhandlungen mit Russland und Ukraine in die Wege leiten wollte. Und das Erste, was die Europäer dort auf der SICO gemacht haben, ist zu beratschlagen, wie sie den Krieg weiter am Laufen halten können. Also die Mette Frederiksen aus Dänemark, die Kallas, die außenpolitische Sprecherin, der tschechische Präsident Pavel und auch Friedrich Merz haben sich da wirklich ins Zeug gelegt, um Geld zu mobilisieren, um die Trump-Regierung zu untergraben. Und der Christopher Landau, der stellvertretende Außenminister, also sowas wie ein Staatssekretär in unserem Sprachgebrauch, war ja gerade auf der NATO-Tagung, weil sein Chef Marco Rubio nicht hinfahren wollte, um sich dann nicht in die Karten gucken zu lassen von diesen Europäern, die sie mittlerweile als Friedenssaboteure betrachten. Und Landau hat jetzt einen sehr interessanten Post gemacht, dass sie eigentlich feststellen, dass die Europäer so mit gespaltener Zunge reden. Einerseits treten sie in Form der NATO auf und wollen von Amerika Hilfe und militärische Zusammenarbeit. Andererseits treten sie als EU auf und wollen quasi Amerika untergraben und mit China Deals machen und so weiter. Und die Amerikaner fühlen sich, glaube ich, tatsächlich in dieser Beziehung richtiggehend verarscht.
Derweil gibt es einige EU-Befürworter, die doch ja in sozialen Medien wie X recht heftige Worte wählen. In Bezug auf die Sicherheitsstrategie, da nannte der österreichische EU-Abgeordnete Helmut Brandstätter von den Neos die USA ein Schweineland. Wird die Lage da womöglich noch weiter eskalieren?
Ja, dieser Brandstätter ist jetzt zu unverdientem Ruhm gekommen mit seinem Post. Er hat sich dabei bezogen auf ein, sag ich mal, verbale Entgleisung von Trump vor 2 Wochen ungefähr in der Kabine der Air Force One. Hat er mit Reportern gesprochen, so wie er das macht. Und hat dabei sich ein Streitgespräch geliefert mit einer Journalistin von Bloomberg, die ihm sozusagen ins Wort gefallen war. Also eine andere Journalistin hatte er bereits aufgerufen und die wollte eine Frage zu Venezuela stellen. Die Dame von Bloomberg wollte aber noch eine Nachfrage zu Jeffrey Epstein stellen und er hat also da drüber gequatscht und da hat er sehr ausfallend eigentlich zu ihr gesagt, als Maulschweinebacke, kann man das vielleicht so verstehen. Und diesen Begriff hat jetzt der Herr Brandstätter auf die Vereinigten Staaten verwendet und hat auch da schon wieder zurückgerudert, dass er natürlich nicht das ganze amerikanische Volk meint, aber das Kind ist in gewisser Weise schon im Brunnen und der Herr Brandstätter eskaliert immer weiter auf X, auf Twitter. Und er hat zum Beispiel eine Grafik von Reporter ohne Grenzen veröffentlicht, nach der die Amerikaner doch an hinterster Stelle liegen, was Presse- und Meinungsfreiheit angeht. Und die Europäer ganz vorne, und da hat J.D. Vance, der Vice President, darauf hingewiesen, dass diese Statistik von Reporter ohne Grenzen stammt, die ganz stark von der EU subventioniert werden und finanziert werden, auch von Drittländern und von Open Society und von PRO Media. Also da lobt sich die EU quasi selber als Hort der Meinungsfreiheit und wir wissen ja alle aus Kontrafunkerfahrungen, wie es um die kritische Presse in Deutschland und Europa bestellt ist, wenn man versucht, eine kleine Bootsfahrt auf dem Bodensee zu machen.
Gleichzeitig eskaliert derweil auch der Streit zwischen der Europäischen Union und Elon Musk. Die EU hat ja Strafen in Höhe von 120 Millionen Euro gegen X verhängt. Ja, und der X-Chef, der hat nun dazu aufgerufen, die EU aufzulösen. Besteht da auch ein Zusammenhang mit der Strategie des US-Präsidenten?
Das war vielleicht noch wirklich sehr unglückliches Timing von diesen EU-Giganten, die ja schon seit der Übernahme von Musk damit hadern, ihn irgendwie zu bestrafen. Und der Vorwurf vom Musk-Lager ist natürlich, dass sie einfach mit der Meinungsfreiheit nicht klarkommen, dass jetzt endlich eine Plattform geboten ist, wo die Bürger ihrem Unmut Luft machen können, wo sie freie Meinungsäußerung tatsächlich ausüben können, auch wenn in Deutschland da am nächsten Tag die Hausdurchsuchung ins Haus steht. Aber trotzdem kann man sich jetzt ausdrücken. Und das will die EU verhindern. Sie schieben so Gründe vor, wie das blaue Häkchen würde nicht transparent verliehen werden oder solche Dinge. Und unabhängige Forscher, sogenannte unabhängige Forscher wie Korrektiv zum Beispiel, die hätten keinen freien Zugang zu den internen Daten von X. Also warum linke NGOs Zugang zu irgendwelchen Internas haben sollten, das ist natürlich ein Rätsel, das nur die EU-Kommission versteht. Aber in Amerika wird das ganz klar verstanden als ein Angriff auf die Meinungsfreiheit in Europa, ein Angriff auf amerikanische Firmen und das wird nicht ohne Folgen bleiben.
Blicken wir nochmal auf das Thema Russland und Ukraine. Derzeit finden weitere Verhandlungsrunden ja unter der Führung der USA statt. Wird darauf in dem Themenkomplex in der neuen Sicherheitsstrategie überhaupt eingegangen?
Ja, das ist wirklich faszinierend. Also während die beiden Regierungen in ihrem Papier natürlich ganz stark von einer Konfrontation mit Russland ausging, will die Trump-Regierung, wie Sie sagen, Stabilität in Europa wiederherstellen. Und sie haben wirklich gesehen, dass die Europäer da nicht an einem Strang ziehen mit den Amerikanern und haben wirklich versucht, ja doch anzunähern. Die Russen machen weiter Geländegewinne, also Pokrowsk scheint gefallen zu sein. Und auch im Süden, in Saporischschja, machen die Russen Gewinne. Also die Ukraine steht nicht gut da. Und je früher dieses Sterben ein Ende hat, jede Woche sterben tausende junge Männer auf beiden Seiten. Das thematisiert Trump fast als einziger immer wieder. Dieses unnötige Leid und Menschensterben, das ist, glaube ich, das Einzige, was in dem Dokument so wirklich zum Thema Russland gesagt wird, dass wir einen baldigen Frieden haben wollen.
Abschließend, Colin, ein weiterer globaler Brandherd befindet sich im Nahen Osten. Gleichzeitig wächst nebenbei der wirtschaftliche und auch militärische Einfluss Chinas global gesehen. Welche Strategien will Trump denn hierbei künftig fahren?
Ja, das ist auf jeden Fall dieser Scharnier nach Osten, den wir schon in der ersten Trump-Regierung gesehen haben, dass man sich stärker der Bedrohung oder der Rivalität mit China zuwendet. Einer der Hauptarchitekten dieses Papiers war wohl Elbridge Colby, der stellvertretende Verteidigungs- oder Kriegsminister, wie das jetzt heißt, der ein ganz starker China-Mann ist. Und China ist der Hauptfokus von diesem Papier. Also da wird über einzelne Inselketten geredet und wie wir da vorgehen und die Sicherung des südchinesischen Meeres, die Partnerschaft mit Indien und Australien im Indischen Ozean und mit Japan, diese sogenannte Quadriga. Und Europa taucht erst auf Seite 25 auf. Dahinter erst der Nahe Osten. Also Trump ist ja der namentliche Autor dieses Papiers, auch wenn es wahrscheinlich eher von seinem Außenminister und Verteidigungsminister und ihren Staatssekretären ausgeht. Aber dieses Papier ist offiziell ein Bericht von Donald Trump. Und er schreibt ganz klar, dass er sich eigentlich nicht mehr so viel für den Nahen Osten interessieren will. Ja, dass er hofft, dass das bald vorbei ist. Dass er hofft, gute Geschäftsbeziehungen aufzubauen mit den dortigen Ländern. Und dort die Region einem Frieden und einer neuen Blüte zuzuführen. Das sind ja doch ganz optimistische Töne, die wir da hören. Vielleicht ein bisschen zu optimistisch, wenn man die Hamas anschaut, aber wir wollen ja mal nicht so sein.
Eine Einschätzung war das von Colin McMahon, unserem Kontrafunk-USA-Fachmann. Colin, ich danke dir.
Danke, Marcel.